Hallo zusammen, nach der Sommerpause zu Podcast, der Podcast von Brokab Zentralschweiz. Ich hoffe, ihr könnt den Sommer irgendwo am Schatten können geniessen. Also für mich war es recht eine Challenge gewesen, liebe Nadia, wie es für dich war.
Hey, für mich auch. Ich freue mich sehr jetzt wieder über die kühleren Temperaturen, über den Regen und ich merke auch gerade, ich habe wieder mehr Energie.
Was hast du gemacht über den Sommer?
Ganz verschieden nichts. Ich war auf Campingplätzen, gewesen, aber auch dort wirklich auch am Schatten noch, am Wasser noch und alles ein bisschen langsamer.
Ja, ich auch. Aber ich habe ja noch in einer anderen Welt noch ein bisschen geschafft und so. Das gehört mir jetzt auf einer anderen Podcast-Welt. Aber heute treffen wir uns wieder für eine Lebensgeschichte, oder?
Genau, und zwar war es uns ein wichtiges Anliegen, gewesen, auch noch eine Lebensgeschichte von einem Kind, von einem Jugendlichen zu erzählen. Wir haben wie gefunden, es gehört wie auch in das Jahr, das ist besonders wichtig. Darum, wir reden heute über den Janis, das ist ein bisschen eine spezielle Situation. Er selber ist nicht da, aber seine Mama, Marisa, willkommen.
Ja, schön, dass für, danke für die Einladung.
Sehr gern. Kannst du kurz etwas zu dir sagen, Marisa, bevor wir wirklich den Fokus auf den Janis legen?
Ja, ich bin im Luzerner Sodental aufgewachsen, in Triengen auf einem Bauernhof mit 3 Generationen. Bis drittälteste Kind von 7, mit 7 Geschwistern aufgewachsen. Und wir waren natürlich ganz viel draussen in der Natur gewesen. Und meine Schwester ist mit einem offenen Gaumen Spalten auf die Welt gekommen. Also ich bin dort schon ein bisschen mit Behinderungen konfrontiert gewesen, aber als kleines Mädchen habe ich das nicht gewusst, was das eigentlich heisst.
Also ihr habt auch keine Sprache über das, es ist einfach so gewesen.
Ja, es ist einfach so gewesen und es musste weg in die Sprachheilschule, fast 2 Jahre. Und das ist mir erst einfach als Erwachsene so bewusst geworden, was meine Schwester eigentlich da durchgemacht hat. Ja.
Haben die Eltern mit euch nicht geredet?
Mal, sie haben gesagt, das hat einen offenen Wolfsrachen, hat man damals gesagt. Und eben, sie hat ganz viel Aufmerksamkeit gebraucht, natürlich. Und sie ist 2 Jahre jünger als ich. Und dadurch sind wir schon auch haben gesehen, dass sie einfach immer viel Zeit braucht. Oder im Spital dann war mit ihren Operationen und so. Aber bewusst ist mir das erst jetzt im Erwachsenenleben geworden.
Habt ihr sie auch können besuchen? Mir kommt gerade ein bisschen die Geschichte von Alex Oberholzer in Sinn, wo wie gesagt hat, Besuch im Spital hat nur Heimweh gezüchtet.
Also wir haben sie in dem Steinen besucht, die Sprachheilschule. Das mag ich mich erinnern, dass wir dort auf Besuch gegangen sind. Und mehr mag ich mich nicht mehr erinnern.
Spannend. Ja.
Wenn, nur noch kurz, wenn ist sie dann wieder zu euch gekommen, nach diesen 2 Jahren? Oder?
Ja, sie ist dort etwa 4 bis 6 war sie dort gewesen, und dann ist dann noch ein Teil in Regelkindergarten gegangen.
Okay. Ja. Gut. Nur schon das würde auch eine Podcast-Folge füllen, aber wir reden heute über den Janis, deinen Sohn. Ich würde ihn gerne ein bisschen zu uns in den Raum holen. Kannst du ihn beschreiben? Was ist der Janis für eine Wuhe? Wie sieht er aus?
Ja, der Janis ist mittlerweile 16. Er ist etwa 1,70 gross. Ein sehr herzlicher, offener Mensch. Er ist sehr kommunikativ und geht im Sonnenberg in Baritschule, weil er eine starke Sehbeeinträchtigung hat. Ja, ist mit dem Langstock-Rollator-Rollstuhl unterwegs mit uns. Immer mit jemandem unterwegs.
Ja. Er trägt auch eine Brille.
Er trägt eine Brille, ja, genau. Die hilft ihm eigentlich die Hornhautverkrümmung, aber seine Sehbeeinträchtigung ist vom Hirn aus eine Fehlbildung oder eine Zerstörung von seiner Operation.
Über das würde ich gerne reden. Wie von Anfang an, du hast mir erzählt im Vorgespräch, der Janis war eine Frühgeburt.
Ja, der Janis war eine Frühgeburt, genau. 34. Woche als Steiss lag auf die Welt gekommen. Mit Kaiserschnitt, ich als Spätgebärende, hat mir das nicht zugemutet, das Kind normal zu gebären. Und es ist alles gut gegangen. Er hat eine Unterstützung gebraucht. Wir haben noch ein bisschen Sauerstoff, bis die Sauerstoffsättigung funktioniert hat. Es war etwa 2 Wochen im Spital, in der IMC. Wir sind heim. Er hat ganz viele Brocken nachher. Niemand gewusst, was los ist. Mhm. Ich dachte, ja, normale Magen-Darm-Grippe, so wie man das könnte. Und dann mussten wir notfallmässig zum Arzt gehen. Und sie haben im Spital eine Magenpförtnerverhängung festgestellt. Also das Kind ist eigentlich gesund geboren.
Genau.
Und die Magenpförtnerverhängung, die gibt es noch ganz viel bei Kindern, vor allem auch bei Buben. Und hat man dann operiert, so eine Routineoperation, haben sie uns gesagt. Mhm. Und leider hat er dann eine Komplikation gemacht nach der Operation. Er hat einen Darmdurchbruch gemacht. Mhm. Seine Darminhalt ist in den Bauchraum gegangen. Er hat eine Magenscheidewandentzündung gehabt. Und das ist, hat eine Sepsis ausgelöst, die sich im Hirn verbreitet hat. Mhm. Also sein Hirn ist dann angeschwollen und hat gewisse Bereiche auch nicht mehr können durchbluten. Und darum hat er heute diese Beeinträchtigungen.
Mhm. Sind ihr informiert worden, laufend? Ihr habt gewusst, etwas stimmt nicht mit unserem Bub. Also er ist anders aus der Operation gekommen, wie vorher.
Aus der Operation haben wir noch gar nichts gemerkt. Ja. Es ist erst 10 Stunden Ach. Später ist das passiert, dass er, mein Mann ist dort gewesen. Mhm. Und ich war schon heim gewesen. Wir haben uns abgewechselt. Wir haben gesagt, ich habe noch 3 Kinder daheim.
Genau, gehabt. Du bist auch daheim gebraucht worden.
Ja, und dann habe ich, ist auch da gewesen und gemerkt, dass das Kind schnaufen ganz komisch und hat es dann übergeben. Und er ist dann gerade in Ips gekommen. Mhm. Und hat dann lange zuerst nicht gewusst, was das eigentlich ist. Und hat dann mit dem Ultraschall festgestellt, dass er einen Darmdurchbruch gemacht hat. Und es war ganz schwierig, ihn einen Zugang zu legen. Das war schon das erste Mal ganz schwierig. Mhm. Und dann ja, haben sie uns dann angerufen, dass sie operieren müssen. Aber das ist dann noch 3 Stunden später, haben sie dann tatsächlich den Zugang gefunden. Also von 12 Uhr, sage ich, bis morgen um 5 Uhr haben wir keinen Zugang gefunden. Oder niemand gewusst wie oder wer ist noch zuständig oder die Feinen. Natürlich die feinen Zugang bei diesen Kindern. Ja. Und dann hat man dann so einen Zugang gefunden und ihn operiert. Mhm. Ja, und wir sind dort wirklich, ich weiss noch, wir sind dort gewesen, im Bett und haben die Nacht abgewartet und haben nicht gewusst, was jetzt passiert.
Mit eurem Baby.
Ja, und wir haben am Morgen um 8 Uhr haben wir das Telefon bekommen. Ihr Kind ist schwer krank und kommen sie sofort rein. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Mhm. Und das ist schon sehr schwierig
war. Ja, und wie ist es dann weitergegangen? Also nachher, wir haben ja dann irgendwie, ist ja über den Berg gegangen, aber wie war die Phase denn so für euch als Familie?
Also dann war er ja dann auf der Ips gewesen. Wir hatten versucht, das herauszufinden, was es ist, hat dann die Sepsis tatsächlich festgestellt. Und uns als Familie, das war wirklich so, gewesen, dass der Erhard und ich uns abgewechselt haben. Ich war dann am Abend bei den Kindern gewesen, und wir haben irgendwie versucht, wir haben funktioniert.
Ja.
Wir haben nur funktioniert.
Mhm. Überlebt.
Überlebt, mhm. Ja. Und haben aber eine mega gute Unterstützung gehabt von den Ärzten.
Ah, cool. Da wäre jetzt gerade die folgende
Frage. Nein, wir haben die Betroffenheit gesehen von diesen Ärzten. Mhm. Wir haben gesehen, dass das auch Väter und Mütter sind. Wir sind da wirklich so in dem Team, in dem Tischgespräch, wo wir waren. Also da hat man wirklich gesehen, sie sind alle sehr betroffen, weil sie noch nie so einen Fall hatten im Kinderspital in Luzern. Mhm. Und das hat uns auch so ein bisschen Menschlichkeit geben, das Gespüre. Ja. Wir sind da nicht einfach nur als Nummer, sondern wir sind da als Familie, wir werden wahrgenommen.
Du hast vorher angesprochen, es sind gewisse Areale vom Hirn von Janis betroffen. Wie hat sich das noch gezeigt?
Ja, es hat sich jetzt gezeigt, wirklich die Sehbeeinträchtigung. Mhm. Also er kommt das Bild rein über und kann es im Hinterhirn Kopf nicht verarbeiten, mhm, im Seewohnungszentrum. Ich kann es nicht verarbeiten und aussenden. Also wir wissen, dass er Farben sieht, mhm, dass er Streifen sieht, dass er Pünktchen sieht. Wir wissen auch, dass er manchmal Sachen sieht, also kann manchmal etwas entdecken am Boden, vor allem merken wir, am Morgen ist es besser. Ja. Und zum Beispiel, wenn er in den Garten geht, sucht er den Pool und der Pool ist ja riesig. Mhm. Mami, wo ist der Pool? Ich weiß nicht, wo der Pool ist. Also ja, dann merkst du schon, da ist so tagesformabhängig, mhm, wirklich. Dann sind der Bereich ist spastisch, mhm, ist allen vier Glieder ist er eigentlich auch zerebral beeinträchtigt. Mhm. Alles geistig beeinträchtigt und kognitiv, also Mathematik geht nicht, also mal, es geht, hinten, vorne, oben, unten, ein Zahlenkreis von 1 bis 10, mhm, aber mit der Feinmotorik geht es dann nicht, die Blindschrift zu lesen, weil die eine zerebrale Beeinträchtigung hat. Ja. Er schafft wie das dann nicht. Mhm. Mhm. Ja. Er hat gelernt laufen mit 6 Jahren. Freilaufen, das war ein Highlight gewesen, mhm, für uns.
Das ist wirklich, glaube ich, ein Wunder, weil du hast mir erzählt, man hat dir eigentlich nicht so Hoffnung gemacht. Man hat gesagt, wenn er bis 4 nicht läuft, wird das nichts mehr. Und er hat das mit 6 hingekriegt.
Mhm. Ja, genau. Wir waren noch in einer Therapieform, im Therapiezentrum in Deutschland gewesen. Und ich gesagt, nein, das geht schon. Und haben dann wirklich... Und ich hatte immer das Gefühl, ich kann doch laufen. Und ich habe wirklich eines Tages, habe ich gesagt, nach seinem 6. Geburtstag, ich weiss, es war der 26. April 2010, gesagt, Janni, stand auf und lauf. Und er ist aufgestanden und ist so seinem Papi gelaufen. Und ich, wow. Und er ist dann nachher ganz oben, wir haben so ein Steghaus, wo wir ringsherum kamen, mhm, er ist dann ganz oben dort ringsherum gelaufen und hat so in einer Freude, ich kann laufen. Und es ist, wenn ich heute noch zurückdenke, mhm, es ist einfach so etwas von berührend,
so schön,
dass er das geschafft hat. Und das hat er mit der Orthese geschafft und ein Jahr später hat er auch frei laufen, barfuß laufen, mhm, das erste Mal durchs Gras laufen, den Sand und das spüren, mhm, habe ich ihm so mögen zu gönnen. Das war, mhm, auch nach einer Therapiewoche gewesen.
Wow.
Als er aus dem Spital gekommen sind und dann hat man dann schon gewusst, dass er Behinderungen hat, oder ist das nicht die Abklärung gewesen? Mhm.
Es war so, Jan, wir hatten nach einem halben Jahr noch ein MRI gehabt, und dann hat man gesehen, eigentlich, welche Bereiche als betroffen sind. Wir haben aber schon gerade gemerkt, nach dem Spital, dass er uns nicht mehr anschaut.
Okay.
Das hat er vorher gemacht.
Das hat er vorher dann uns fixiert.
Also mit den Augen fixiert.
Ja, das hat er nicht mehr können. Mhm. Und darum haben wir dann auch nach dem Spital gerade die Physiotherapie gehabt, das haben sie gewusst, auch mit dem CB. Und haben dann auch... die Unterstützung vom Sonnenberg für die frühe Förderung im visuellen Bereich.
Ich frage eben darum, weil ich auch mit euch als Familie, nachher wird man dann konfrontiert mit dem Thema, mhm, Behinderung. Mhm. Sind ihr dort auch betreut worden? Was sind vielleicht auch für Ängste rum gewesen? Weil das merke ich ja oft, wenn eine Familie selber das Thema Behinderung, aber du bist jetzt gerade mit deiner Schwester, zuerst mal konfrontiert wird mit einem Kind mit Behinderung, kann das eine ganze Familie auch noch zu einer Opsi bringen, wie es für euch war.
Mhm. Also das war wirklich mega schön gewesen. Meine Kinder und meine grossen Kinder und die kleinen Brüder, die waren eins.
Cool.
Von Anfang an, mhm, eins gewesen. Und ich glaube, was die Nadia auch gesagt hat, meine älteste Tochter hat wirklich so mal einmal gesagt, «Gell, Mami, ich bin schuld.» Bei mir ist der Janis so, weil ich früher so eine Wilde war bei der Pubertät. Mhm. Und ich habe ihr gerade können sagen, mhm, nein, da hat gar niemand Schuld. Genau. Das ist passiert, das hat niemand wollen, genau, hat sich niemand so, nein, gewünscht.
Genau.
Wir als Familie sind immer zusammen gewesen und auch meiner Geschwisterfamilie oder Familie von meinem Mann, das ist ganz viel mit uns gedreht worden.
Ach, cool.
Wir haben wirklich das Mitgefühl gespürt. Mhm. Da ist nachher gefragt worden und er war immer dabei gewesen. Wir, mhm, haben immer allen Orten durchgeschleift. Geschleimt, wirklich. Das
wir haben das Dorf gehabt, wo wir das gesagt Dorf gehabt, hat, das eigentlich,
ja,
für ein Kind.
Wo wir im Dorf, das ja, wir sind einmal mit ihm ins Dorf, dachte, oh, wir sind die behinderten Kinder zu oft. Hat doch dort 10'000 Einwohner. Aber ja, wir haben die nicht gesehen.
Die sind nicht sichtbar.
Die sind nicht sichtbar.
Ja. Was hat das mit euch gemacht?
Ich habe mich sehr, also wir haben uns sehr allein gefühlt als Familie, mhm. sehr allein. Mhm. Bis wir dann die ersten Kontakte über die Physiotherapie gefunden. In der Physiotherapie haben wir eigentlich die ersten Kontakte gefunden. Und im Sonnenberg an diesen Brünschen von diesen Frühförderung,
ja.
dort haben wir die Kontakte gefunden. Ja. Und gesagt, ah, wir sind ja nicht alleine.
Ich weiss, dass eure Nächte auch sehr anspruchsvoll waren mit dem kleinen Bub, dass sie irgendwann auch an Grenzen gekommen sind vom Machbaren für überhaupt, was man kann leisten als Eltern. Wann haben sie gemerkt, jetzt brauchen wir Unterstützung?
Das war im Jahr 2012 schon gewesen. Ich weiss, im Frühling ist mein ehemaliger Mann gestorben, also Vater von dem Kind. Und dann ist so der Janis wirklich so die Zeit gehabt, wo er einfach die Nacht zwei Stunden wollte bei uns sein, in den Armen legen.
Und wach.
Mhm. Er wollte nicht spielen, er wollte einfach... Und ich wusste, ich muss am Morgen wieder für die anderen drei, oder ich will es auch für die anderen drei da sein. Und auch für ihn, weil er hat sehr wenig geschlafen an diesem Tag. Und ich habe gemerkt, da bin ich an der Grenze. Und was gibt es Entlastungsangebot? Und dann haben wir die Weidmatt gefunden. Ja. Also uns erzählt wurde von der Weidmatt und wir sind schauen. In die Weidmatt. Und Janis hat sich vom ersten Moment an wohlgefühlt, wo wir im Besuch eigentlich schon gewesen sind.
Dort haben wir uns kennengelernt, Marisa.
Ja, genau.
Ich habe dort Janis auch mal empfangen. Ein kleiner, herziger, blonder Bub ist um einen Bögi. Und am Anfang hat er auch noch in dem Bögi geschlafen und so das Dach runtergeklappt. Er hat sich selber so dunkel gemacht beim Bögi. Das ist noch so mein Bild von ihm. Ja, nicht irgendwie auf ein Bett, das würde heissen schlafen, aber ein bisschen Dösen im Wagen war am Anfang möglich gewesen.
Wie war denn so die Schulzeit gewesen, eben der Sonnenberg, aber nachher auch mit vielleicht Gleichaltrigen? Du hast im Vorgespräch gesagt, eben, ich gehe überall hin mit dem Janis und so, und da hast du mir auch ein bisschen erzählt, wo du gewisse Witzes gefunden hast im Restaurant. Wie war denn das, als er dann ein bisschen grösser geworden ist und vielleicht wollte er mit Kind spielen? Wie hat die Gesellschaft darauf reagiert?
Ja, das war ganz etwas Schwieriges. Also sage ich, das ist nach wie vor schwierig. In der Nachbarschaft hat es kein Kind, das zu ihm kommt und ihn so wahrnimmt, wie er ist. Also wir haben einst ein Erlebnis gehabt, wirklich vom Nachbarblock, wo wirklich er draußen war. Und dann haben sie gefragt, kommst du mit uns spielen? Und da habe ich ihm erklärt, in diesen Kindern erklärt, was möglich ist. Und die haben so zwei Stunden mit diesem Bub gespielt. Und der Vater ist noch dazugekommen. Aber das war ein einmaliges Erlebnis gewesen. Und dann später in der Schule hat er jetzt wirklich seine Freunde oder seine Kollegen. Und er hat sich auch wirklich explizit gewünscht, dass er jetzt am Mittwochnachmittag einmal im Monat dort bleiben darf, dass er seine Gespendchen hat, weil wir ihm das Heim nicht haben können bieten. Und seine Geschwister, die sind natürlich in der Zwischenzeit auch ausgezogen.
Genau, die sind ja recht viel älter. Dann ist er wirklich als Einzelkind daheim. Und ich glaube, Jan, du kennst das auch, wenn man nicht dort in die Schule geht, wo man wohnt, wenn man wie weggefahren wird und am Abend wieder kommt, ist man auch weniger integriert.
Also, gell, ich bin froh gewesen, weil wenn ich dort auch noch hätte müssen wohnen, glaube ich, hätte ich offene Revolution ausgelöst. Also, aber ich kenne die zwei Welten. Also, ich kenne die eine sehr abgeschottete Welt, das kann für gewisse sehr cool sein. Natürlich haben mir meine Freundinnen gefällt, aber ich bin gleich immer gerne heim und habe ein bisschen rumgechillt, wie du jetzt da noch irgendwie am Mittwochnachmittag mit der Gruppe irgendwas machen. Also ich kenne beides und das würde mich jetzt aber auch interessieren. Eben der Janis ist jetzt 16. Und ich weiss selber, dass ich jetzt vielleicht nicht die angenehmste Pubertät hatte. Nicht, dass ich so eine Pubertierende war, aber so nach der Sinnfrage und so, wo ich dann auch meine Eltern mit dem konfrontiert habe, mich selber auch ein bisschen konfrontiert, haben die auch schon so Gespräche?
Also er hat ganz viele Gespräche mit uns, was er werden möchte. Aufgrund von also gerade ich habe mit ihm noch ein bisschen geredet, was soll ich denn sagen, was du werden willst. So und er hat gesagt, weißt, ich würde ja schon gerne auf dem Schiff oder ich würde gerne Zugdurchsagen-Ansager werden oder ich würde gerne auch Busfahrer werden oder Tramführer oder Zugführer. Aber weisst du, Mama, ich weiss, dort muss man eben gut schauen können. Mhm. Und das kann ich nicht. Und ich habe so gemerkt, das ist so ein bisschen Traurigkeit ja. auch bei ihm gewesen. Mhm.
Schau, ein Trauerprozess.
Ja,
gemerkt, das wette ich und ja. das kann ich nicht aufgrund von meinem Körper.
Ja, das darf also sein. Und wir merken schon, auch in der Pubertät, wenn ich es so vergleiche mit den anderen, es ist nicht viel anders. Er ruft weniger aus.
Ja,
er ruft weniger aus. Aber sucht sich immer die Insel, wo er kann für sich sein kann, mhm. in seinem Zimmer. Mhm. Und natürlich mit Überwachung wegen der Epis, das ist klar. Und finde es aber so schön. Und dann denke ich, jetzt bist du schon ein bisschen lang. Und denke, nein, ein anderer Jugendlicher wäre jetzt ja. auch.
Kommt gar nicht aus dem Zimmer.
Er kommt gar nicht aus dem Zimmer. Er schläft noch nicht wie ein Teenager. Er ist immer noch ein Frühaufsteher. Das mhm. ist noch spannend, dass er das Schlafverhalten noch nicht hat. Gut, er geht immer noch, sagen wir mal, für einen Teenager geht er um 9:30 ins Bett.
Das ist früh, ja.
Genau, und wenn ich glaube, das ist auch das, was ich vorgespräch gesagt habe, wenn er so geladen ist, wenn so viel ist, dann kommt ein Seppi. Das haben wir jetzt auch wieder gemerkt. Dass etwas war im Vorfeld, mhm. eine Woche vorher, wo ich in der Hickey-Ferien war und dann heimgekommen ist und der Schulwechsel, den er jetzt gehabt hat, mhm. und dann macht es, ja, dann mhm. ist das wie logisch, dass wie etwas kommt.
Der übernimmt seinen Körper.
Und dann sucht er unglaublich meine Sicherheit, dass ich immer nebenzu bin. Ja. Und wo bist denn du jetzt? Oder eben, ist mhm. immer jemand da? Wenn kann ich rufen? Er merkt, wenn es kommt, kann er rufen. Mhm. Und dann aber fällt er dann gerade zusammen, wenn er jetzt
das heisst, er hat wirklich die grossen Anfälle, wo er
ja,
weg
die Grommal, ja.
Ja, wo er auch ein Notfallmedi muss haben.
Je nach Situation, ja.
Wahnsinn.
Was hat er so für Hobbys? Weil als Teenager, aber du sagst, er ist viel im Zimmer. Was macht er denn im Zimmer?
Also sein Teil ist, dass er Musik hört. Oder? Mhm. Bei ihm kommt alles über die Ohren rein und er kann ganz viele Sachen wahrnehmen über die Ohren. Also er hört mega gerne Musik in allen Himmelsrichtungen, sage ich mal, in allen Städten. Und er ist sehr gerne mit dem ÖV unterwegs. Und wir versuchen immer das auch zu machen, weil er liebt die Zugdurchsage. Er liebt auf dem Bahnhof zu sein. Er weiss, wenn er Zug einfährt, was das ist, vom Geräusch her, könnte er dir schon. Er könnte die halbe Schweiz weg den Zug durchsagen. Er weiss, in dieser Stadt oder bei diesem Dorf kommt es sowieso vorbei. Er könnte alle Stationen von Hufteren bis auf Flensburg oder von Hufteren bis auf Bar. Ja, das ist sein Ding. Sprachen. Er liebt Sprachen. Er hat sehr gerne
Englisch gelernt, gell?
Er hat Englisch gehabt in der Schule, genau. Mhm. Das hat er jetzt in diesem Jahr weniger. Mhm. Versuche dann das mit der Assistenz ein bisschen abdecken. Er hat wirklich auch in der Sommerferien ein Lied versucht auf Englisch übersetzen von Deutsch. Und das ist schon noch mega spannend. Und mit den Händen beschäftigt tut er sich, wenn er Musik hört, tut er einfach klopfen. Mhm. Er tut sich einfach abklopfen, er tut klatschen, er tut pfeifen. Mhm. Einfach so alles, was mit seinem Körper so ist. Ja. Er tut mega gern im Wasser. Er ist ein Wasserratte. Er kann ja seit 7 kann er schwimmen. Einfach seinen Style, den er hat.
Ja, aber er bleibt oben.
Er bleibt oben.
Das ist und dann haben wir wieder so.
Ja, nein, wirklich. Und wir haben einen Pool im Garten, wie schon gesagt. Und das ist halt, wir können jeden Tag 2-3 Mal rein, je nachdem, wie es gerade passt. Und dann bleibt er aber mindestens eine Stunde drin.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich weiss, dass aus meiner eigenen Biografie von meiner Mutter und auch meinem Vater sind lange Zukunftsängste gehabt.
Mhm.
Wie sieht das bei euch aus? Also jetzt eben 16 langsam. Andere würden sich jetzt eine Lehrstelle langsam versuchen. Und meine Mutter und ich haben auch lange diskutiert. Sie hat immer gewusst, sie muss mich wie länger haben als jetzt vielleicht meine Schwester. Wie seht ihr das?
Ja, das ist so. Das haben wir schon gewusst, die Idee, also dass wir uns gewünscht haben, ein weiteres Kind zu haben. Ein gemeinsames Kind mit meinem Mann Erhard. Und dass ich dann pensioniert bin, wenn der Janis 18 ist. Mhm. Und von dem her habe ich Zeit. Habe ich mega viel Zeit dass ich mir dann auch meine Selbstständigkeit, wo ja sehr ein Findungspensum ist, kann ich mir das gut einteilen. Die Idee ist eigentlich von uns mit dem Janis, dass er ein Plätzchen findet, wo er wie 3 Tage dort kann sein, wo er eine gute Tagesstruktur ihm gibt, wo er eben das Schlafen auch nach wie vor kann haben, weil das ist ihm auch wichtig, dass er auswärts schlafen kann. Dass wir aber vielleicht auch einen Tag haben, wo wir Therapiesachen machen können und einen Tag, wo einfach frei gestalten, wo er sagt, ich möchte jetzt das. Und wenn wir mit dem GIA halt die ganze Schweiz durchreisen, dann ist so das gut. Das, was er sich wünscht.
Und das heisst, Entschuldigung, er kann jetzt noch 2 Jahre im Sonnenberg sein.
Im Moment ist das so.
Also bis 18 und dann muss er Lösung geben.
Ja. Das könnte sein, dass es noch eine Verlängerung gibt, das wissen wir bis jetzt noch nicht.
Gibt es so Teilzeitformen für Menschen mit Behinderung im Erwachsenen?
Ist mir nicht bewusst. Mhm. Ich könnte es nicht. Und wir haben schon mit den anderen Elternteilen mal so eine Idee gesponnen, dass wir eigentlich eine grosse Wohnung mieten für unsere Kinder und dann abwechslungsweise mit der Assistenz und Eltern die betreuen. Dass sie aber auch bei uns im Elternhaus sein können. Das müsste natürlich uns im Dorf sein. Mhm. Und ich fand, das ist eine mega coole Idee.
Ein Wege mit viel Homepartys.
Ja. Und der Janis würde den DJ machen.
Ja, unbedingt. Ich glaube, im Moment würde er mit Helene Fischer um die Ecke kommen. Wir sind am Konzert.
Ja, gewesen, wir dürfen als Konzert, dank einer Stiftung, die uns die Billette zur Verfügung gestellt hat. Und das war einfach das Highlight für ihn, die mal live zu sehen. Also zu hören.
Zu spüren. Auch mit dem ganzen Körper.
Genau, mit dem ganzen Körper. Mit diesen Lichtern, die dann aber schon gleich gesagt haben, Mami, ich will mich umdrehen. Ah. Ich will nicht zur Bühne schauen. Ich will hören.
Ja.
Die Lichter könnten wie immer etwas auslösen.
Also Epi.
Ja, Epi, genau. Ja. Und er ist dann mit dem Rücken zur Bühne und hat dann geklatscht und seine Party kam neben mir zu. Es ist,
aber er hat es auch geniessen.
Er hat es unglaublich. Du auch? Ich auch. Ich auch. Ich habe es wirklich unglaublich genossen. Ja.
So schön.
Du hast jetzt immer von Assistenz geredet. Wie viele Assistenzpersonen haben dir denn? Magst du erzählen?
Ja, wir haben 3 Assistenzpersonen. Also eine ist noch krank geschrieben im Moment, also eigentlich 4. Und wir haben wirklich glücklicherweise einen Mann, einen jungen Mann, der sehr engagiert ist, mit dem Janis auch Sachen zu machen. Und ihm muss ich auch mega viel zu, merke ich. Er tut mir dafür ein bisschen weniger im Haushalt helfen. Und dafür tut er mir im Garten helfen, mit dem Janis zusammen, wenn wir mal etwas im Garten machen. Mhm. Und das finde ich eben auch mega wichtig, dass er die Bezugsperson von dem männlichen Assistenz hat. Und wir haben es zum Glück immer gut gefunden. Ja,
schön.
Das ist nicht selbstverständlich.
Ja, das reden ja viele ein bisschen anders, gell? Dass es sehr schwierig ist, gute Assistenzpersonen zu finden, die dann ein bisschen länger bleiben.
Ja.
Schön.
Ja. Und wir haben so 40 Assistenzstunden im Monat.
Nebst einem grossen Anteil, den ihr beide leistet.
Ja, genau. Und natürlich, weil er in der Schule ist, werden einige Assistenzstunden abgezogen, weil er noch in der Schule übernachtet. Und wir sind aber glücklich mit dem, was wir haben.
Ja.
Ja.
Gut.
Jetzt, wenn wir in die Zukunft schauen, jetzt wieder dann vielleicht in 2 Jahren, wieder 18, nachher 20. Wie schaust du in die Zukunft? Aber du bist schon ein bisschen angetönt.
Also im Moment bin ich wirklich noch gelassen. Ich schaue wirklich noch gelassen in die Zukunft. Was mich eher so ein bisschen in meine Zukunft, wenn es mir gesundheitlich nicht gut würde gehen, was haben wir denn für Lösungen? Müsste da mal eine rasante Lösung geben, dann würde es, glaube ich, schwierig.
Fühlen sich deine grösseren Kinder, die ja alle erwachsen sind, auch ein bisschen zuständig? Weißt du, wenn jetzt dir mal nicht mehr so gut geht, fühlen sie sich verpflichtet, dass sie dann vielleicht auch mal müssten können Beistandschaft übernehmen? Oder wie löst ihr das als Familie?
Also wir haben das noch gar nie besprochen und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie sich zuständig fühlen. Das haben wir eigentlich schon von Anfang an gesagt. Mhm. Es ist niemand muss etwas übernehmen.
Ja.
Und vielleicht gibt das so in zwei Jahren, gibt das mal ein Gespräch, dass ein, zum Beispiel der Bruder irgendetwas übernehmen will, sagen wir das Finanzielle oder sonst so. Ist wirklich jetzt noch gar kein Thema gewesen. Also ich liebe ihn einfach, wenn er so, wie er ist. Sie möchte, er darf zu ihnen schlafen, er darf mit ihnen Ausflüge machen. Also das genießt er sehr.
Er ist ja jetzt auch Onkel, der Janis.
Er ist Onkel.
Zweifache, ja. Habe ich das Zweifache, richtig im Kopf.
Genau.
Ja. Wie geht er mit den Nichten um?
Er ist mega offen. Und die Elternichte, die war jetzt 5 gewesen, 5,5 wird sie, die war am Anfang sehr ein bisschen distanziert gewesen, weil sie nicht gewusst hat, kommt der grosse Onkel auf sie zukommt. Ja. Ist, er hat ein bisschen einen komischen Gang. Und es war ein bisschen komisch gewesen. Aber jetzt ist das eigentlich kein Thema. Der Janis kann mit ihr auch spielen. Also die hocken da manchmal am Tisch und dann Duplo stapeln bis und die Türme umgehen und dann lachen einfach nur beide, oder? Und dann haben den Spass oder sie schmeissen in seinem Zimmer Bälle umeinander. Also und stellen das Bett fast auf den Kopf. Ich weiss nicht, wie sie das geschafft haben, aber die sind 2 Stunden am Spielen und es ist einfach herzerwärmend, wie die miteinander umgehen, ja. Und die ganz Kleinen da hat er noch nichts, sagen wir mal, hat er noch nichts davon? Er sagt immer, kann sie noch nicht reden.
Er hört sie noch nicht.
Ja, natürlich. Also er hört einfach die Stimme, die ja. Geräusche von ihr. Aber kann sie noch nicht reden? Ja. Fragt er, kann sie denn schon essen? Und ich, ja, sie kann essen. Ja. Also, sie interessiert ihn. Und ja. Mir immer, das immer wieder beschreibt, was sie kann.
Cool, cool. Und eben, freut er sich auf Erwachsenwerden so? Ist das schon das Thema?
Ich glaube, er merkt gar nicht, was das für ihn bedeutet. Okay. Ich glaube, da kann er nicht einschätzen, was ihn das für ihn bedeutet, erwachsen werden, was das heisst.
Musik spielt ja eine grosse Rolle, nicht nur Musik hören, sondern er macht auch Musik, gell, Marisa?
Ja, genau, er ist in der Schülerband, also mit der ehemalige Musiktherapeutin haben ein unglaubliches Projekt gemacht. Er hat mit der Schülerband auch ins KKL. Er hat eine unglaublich klare Stimme gehabt, vor dem Stimmbruch. Und er hat auch Bongo gespielt. Und auch jetzt, nach dem Stimmbruch, hat er seine Auftritte gehabt. Im Sonnenberg zum 100-Jahr-Feier. Und es ist wirklich auch... Wer hat das... Also wirklich auch innerlich so... Wer hat das gedacht, dass unser Bube mal... das alles kann, was er jetzt kann. Und wir sind einfach so stolz auf ihn auch, was er mit seiner Sprache macht und wie viele Türen also er öffnet, nicht nur am Zug, wo er kann drücken kann, sondern er ist so der Herztüröffner, er ist so kommunikativ, er kann sich auch wirklich gut ausdrücken.
Super.
Das ist so schön zu hören und ich bin mega überzeugt, dass wir noch ganz viel wieder hören vom Janis. Wer weiß? Vielleicht auf den grossen Bühnen, vielleicht auf einem Schiff, vielleicht am Bahnhof durchsagen. Ich weiß nicht, ob man da viel sehen muss, sondern mir kommt ja die Meldung über, dass ein Zug Verspätung hat und dann könnt ihr die Durchsage machen.
Wer weiß?
Wer weiß?
ich schaue da auch positiv in Zukunft und wünsche euch einfach weiterhin so viel Freude. Mit Enkel, mit Janis, mit den Grossen, mit Ayas Familie und einfach so weiter.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass
Danke
ich da sein
darf. Und ganz, ganz liebe Grüße, Janis.
Das mache ich sehr gerne.
Unbedingt.
Ja, das tue ich. Und ich tue ihm dann ja den Podcast.
Ja, ich bin dann sehr gespannt aufs Feedback.
Ja, sehr gerne.
Sehr gerne würden wir das dann hören von ihm.
Danke vielmals.
Danke, Marisa.
Danke euch.